Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Endlich mal wieder ein Bundesliga-Topspiel am Samstagabend mit Flutlicht im ausverkauften Weserstadion. Und was für eins. 2:2 gegen den amtierenden deutschen Meister. Damit hat die Mannschaft auch endlich den Heimfluch gebrochen. 4 Spielanlauf war nötig, um zu zeigen, Tore schießen, das geht im Weserstadion. Das funktioniert tatsächlich. Ja, es konnte sich auf jeden Fall richtig sehen lassen und auch euch hat das beflügelt. Ihr habt euch gegönnt und zwar jede Menge Nachrichten an uns und unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Danke dafür. Davon hören wir gleich eine Menge. Vorher aber zu dem Mann, der gestern neben mir im Stadion gesessen hat und in so einem Kontext immer für einen guten Fußballschnack zu haben ist. Mein Deichstubenkollege Daniel Kutheus. Moin erstmal.
Ja, moin Alex. Grüß dich. Hi.
Mensch, endlich wieder das Nebelhorn im Stadion. Das ist ein schönes Unentschieden, was sich ja irgendwie fast ein bisschen wie ein Sieg anfühlt. Geht's dir auch so?
Ja, total. Bei späten Toren, die dann, wie in dem Fall gestern, noch einen Punkt bringen, gehst du gefühlt immer so ein bisschen als Sieger vom Platz, als die Mannschaft, die dieses späte Tor dann erzielt. Und das war richtig gut. Ich habe, ich will nicht sagen vor Freude, aber beim Aufstehen, weil ich nicht richtig sehen konnte, die Leute vor mir sind alle aufgesprungen, was da passiert. Gute Nachricht, das Schmiedtor zwar sehen können, schlechte Nachricht, dabei meinen noch halbvollen Kaffeebecher umgehauen. Und da ich keine Taschentücher hatte, war für mich die Nachspielzeit dann das große Ausbalancieren, damit der Laptop nicht absäuft. Aber ist auch da alles gut gegangen. Nee, geiler Fußballabend rundum. Hat richtig Spaß gemacht.
Da bin ich direkt weg und du feierst eine Kaffeeparty.
Ja, Riesensauerei.
Du weißt ja, wo ich war, als das Tor gefallen ist.
Draußen.
Also hast du es. Nee, ich war auf dem Klo. Also ich war auf dem Weg nach draußen und dachte mir, ach, ich bieg noch einmal ab und hab zu unserem Kameramann gesagt, warte kurz auf mich. Und wirklich prompt, als ich die Spülung betätigt habe, hörte ich das Nebelhorn ein zweites Mal. Ja, vielleicht sollte ich dort mehr Zeit verbringen demnächst.
Ja, wer weiß. Also es ist ja der Klassiker. Tore verpassen, weil man gerade auf Klo oder auf dem Weg dahin ist. Da soll es ja schon den einen oder anderen gegeben haben im Weserstadion, dem das so ergangen ist.
Ja, aber ich nehme das lieber so als anders. Ja, und ihr Lieben, ich war ja auf dem Weg dann, um die Fanstimmen einzusammeln. Und da, Daniel, war ja ganz spannend. Es gab manche Fans, die sogar nach dem Spiel gesagt haben, das hätte jetzt auch ein verdienter Sieg sein können. Siehst du es auch so?
Was den Gesamtspielverlauf angeht, ja. Wobei man natürlich schon bei so einer Aussage irgendwie sich so ein bisschen schüttelt, weil Leverkusen bekanntermaßen immer noch der deutsche Meister ist. Eine absolute Premium-Mannschaft, wenn man sich diesen Kader anguckt. Da jetzt allen Ernstes einen Sieg zu fordern, will ich gar nicht sagen, weil man vor dem Spiel ja auch dachte, naja, komm, Hauptsache, das geht nicht in die Hose. Aber nochmal, gerade auch die ersten 20 Minuten im Hinterkopf und viele, viele Werder-Chancen vor der Pause. Also ergaunert war dieser Punkt auf keinen Fall. Und wenn das Spiel etwas glücklicher in Bremer Richtung verläuft, nämlich mit einer Führung für Werder, dann ist vielleicht sogar die Riesenüberraschung drin. Ich glaube aber, unter dem Strich ist dieser Punktgewinn auch ausreichend Lohn für ein tolles Spiel. Und ich habe so das Gefühl, das wird die Mannschaft beflügeln, weil es eben, wir hatten das eingangs, durch einen späten Ausgleich zustande gekommen ist und das einfach Kräfte freisetzt. Das Stadion ist ja explodiert. Das war definitiv bis zur Bürgerweide, bis zum Bremer Freimarkt zu hören. Und die Stimmung war ausgelassen. Und ja, Werder hat richtig Spaß gemacht und das hat sich komplett auch auf die Ränge übertragen.
Ja, und auf dem Weg ins Stadion hatte man ja nochmal so diesen 18. Mai 17:17 im Hinterkopf. Ging euch ja bestimmt ganz genauso. Da ist nämlich das letzte Heimtor für Werder gefallen, ja. Also wir mussten lange warten und ehrlich gesagt hatte ich so ein bisschen dieses Mischgefühl im Bauch, dass ich dachte, ob bitte nicht noch ein Spiel, wo kein Tor fällt. Das können wir getrost ad acta legen. Thomas aus Wiesmoor, der hat uns geschrieben, Football bloody hell, hat Alex Ferguson mal gesagt. Das Spiel heute war der Wahnsinn, eine tolle kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft. Mannschaft. Und das Stadion war ein Hexenkessel. So macht Werder Spaß. Nicht auszudenken, wenn Duxi die drei Chancen in der ersten Hälfte bereits genutzt hätte. Und ein zweiter Beitrag, der geht so. Was für ein Wahnsinnsspiel. Mit diesem Einsatz, diesem Willen kann es eine richtig gute Saison werden. Don't stop believing. Das sagt Kai aus Münster. Ja, und ich gebe ihm da vollkommen recht. Denn die Moral der Mannschaft macht tatsächlich Lust auf mehr. Insbesondere, wir haben jetzt in den vergangenen Spielen diese Comeback-Qualitäten spüren dürfen. Was hat sich denn da, Daniel, bei der Mannschaft getan, dass die so geschlossen, so engagiert zu Werke geht?
Ich glaube einfach, ja, das ist die viel zitierte Entwicklung, von der im Fußball ja gefühlt auf jeder Pressekonferenz die Rede ist. Der berühmte nächste Schritt, was den Punkt Moral und Selbstverständnis angeht, hat Werder den tatsächlich gemacht zwischen den Saisons, was jetzt in den ersten Spielen deutlich zu sehen ist. Die Mannschaft hat eine klare Idee davon, wie sie unter Trainer Ole Werner Fußball spielen möchte. Das ist ein Fußball, der auf diesen Kader perfekt zugeschnitten ist, mit dem sich die Spieler wohlfühlen. Der bringt nicht jede Woche den maximalen Erfolg. Aber die Mannschaft glaubt an dieses Spiel und glaubt eben auch an sich selber und kann, und da bin ich jetzt eben beim Punkt Moral, inzwischen auch mit Rückschlägen umgehen, bleibt bei sich, glaubt an die eigene Stärke und spielt weiter. Und das war gestern gegen Leverkusen ja exemplarisch zu beobachten. Zweimal gegen so einen guten Gegner in Rückstand zu geraten, da kannst du durchaus auch mal einen Knacks bekommen und so ein Spiel geht dann eben am Ende nicht 2-2, sondern 0-4 aus. Und da dann wirklich zweimal die Antwort zu finden, gerade beim zweiten Mal fand ich es beeindruckend, weil ja, das Eigentor von Felix Agu, was dann das Leverkusener 2-1 bedeutet, das fällt ja gefühlt ein paar Sekunden nach dem Ausgleich von Duxch. Absoluter Tiefschlag, kalte Dusche, wie man das auch immer nennen will. Mhm. Und trotzdem hat Werder danach weiter seine Chance gesucht, weiter den Weg nach vorne, mutig gespielt und ist dafür belohnt worden. Und das war das, was ich vorhin meinte. Sowas überträgt sich natürlich auch auf die Ränge, weil Werder gleich von der ersten Minute an da war, viele Offensivaktionen hatte, nach ein paar Sekunden schon den ersten Abschluss durch Marvin Duxch. Und wenn dann dieses Stadion auch noch bei Flutlicht da ist, dann sind solche Momente möglich. Und das ist toll, dass ja die Mannschaft wieder dafür sorgen kann.
Ja, also schön, dass diese Weiterentwicklung so stattfindet und dass das Gefühl genau so im Raum steht. Denn das war ja nicht immer so. Also von daher, ist es dann das gute Händchen des Trainers schlichtweg? Oder ist es einfach mal eine Zeit, wo es gut läuft, wo du Oberwasser hast? Wie würdest du das benennen?
Was auf jeden Fall auffällig war, gestern Abend auch in den Gesprächen mit den Spielern, also nahezu jeder hat betont, wie sehr diese Mannschaft zusammensteht. Romano Schmid hat da gleich die dickste mögliche Kategorie ausgepackt und gesagt, wahrscheinlich lieben wir uns sogar, weil es so gut läuft. Und wir streiten uns unter der Woche und sagen uns auch die Meinung, aber dann finden wir wieder zusammen. Und es ist also ganz egal, mit wem du aus diesem Kader redest, stets wird betont, wie toll der Zusammenhalt ist. Marvin Duxch sprach von einer großen Familie, als die er Werder in dieser Saison empfindet, sagte auch in einem Interview, ich glaube bei den Kollegen vom Kicker war es in der vergangenen Woche, dass er das selbst in Bremen so in dieser Intensität noch nie erlebt hat wie in diesem Jahr. Also da ist was zusammengewachsen, wenn man so möchte. Clemens Fritz, Peter Niemeyer, die haben im Sommer ja immer gesagt, wir haben ein Grundgerüst und das kann ein Vorteil sein, dass es personell nicht viele Veränderungen gab. Das haben auch wir damals so eingeordnet. Naja, das sagt man dann eben, wenn man auf dem Transfermarkt jetzt nicht die Riesenbäume ausgerissen hat. Und ein Stück weit hilft so eine Aussage sicherlich die Richtung auch. Aber es ist inzwischen wirklich zu sehen, dieses Team ist eingespielt. Dieses Team hat punktuell Leute dazu bekommen, die schnell integriert wurden. Und deshalb läuft es aktuell sehr gut. Und man darf wirklich gespannt sein, in welche Richtung das in den kommenden Wochen geht.
Oh, bei so romantischen O-Tönen wird mir ganz warm ums Herz. Also ich glaube, das letzte Mal war ich so emotional bei Titanic im Kino. Ganz ehrlich, das ist ja schön, wenn Männer im Fußball über Liebe reden. Mehr geht doch gar nicht,
ja,
oder?
Ja, total. Also ich fand das auch mit Romano Schmid war gestern ohnehin sehr unterhaltsam, weil ich sag mal so, seine Deichstubenliebe, die ist ja mit so einem Augenzwinkern eher ausgedrückt, weil ich habe ihn dann irgendwann gefragt und gesagt, Mensch, aber du auch, wenn wir über die Entwicklung des Teams sprechen, bei dir persönlich ja auch echt viel vorangegangen. Wie siehst du das so? Früher hatten wir immer das große Thema generell. Mensch, Romano Schmid, der schießt keine Tore, und da lachte er nur und sagte, ja, ihr hattet das Thema, und ja, das war noch ganz witzig, okay. Ist ja eh ein sehr angenehmer Gesprächspartner, weil da immer auch ein bisschen Kontra kommt, also der sehr wach ist in den Interviews und ja, auch auf dem Platz, wie dann in der 90. Minute zu sehen war.
Ja, also zu Romano Schmid kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Dem widmen wir uns quasi ein eigenes Kapitel in diesem Podcast. Das hat er sich mehr als verdient. Vorher würde ich aber gerne mal mit euch auf die Taktik schauen, die Werder gestern aufs Feld gebracht hat. Und da kommt dann auch schon unser Deichstubenfreund und Taktikexperte dazu, der Lücken sieht, bevor sie entstehen und uns nun die feine Kunst der tiefen Räume zerlegt. Tobi Escher, bitte.
die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Dass Werder Bremen zu Hause einen Punkt holt gegen Bayer Leverkusen, ist schon eine Überraschung. Was aber noch eine viel größere Überraschung ist, ist die Art, wie sie diesen Punkt erobert haben. Gerade in der ersten Halbzeit hat Werder Bremen sich keineswegs versteckt. Sie haben nicht auf eine totale Defensive gesetzt, sie haben sich nicht hinten reingestellt. Nein, sie hatten sogar bis zur ungefähr 20. Minute ein klares Ballbesitz-Plus. Ole Werner wich auch in diesem Spiel nicht von seiner Marschroute ab. Werder begann in einem 5-2-3-3-4-3, wobei die Außenverteidiger gewohnt weit vorrückten. Leonardo Bittencourt war als zurückfallender Sechser so etwas wie der Spielgestalter, der auch geholfen hat, das Pressing der Leverkusener zu überspielen. Werder hat es immer wieder geschafft, über Verlagerungen das Konstrukt der Leverkusener zu knacken, immer wieder Torgefahr auch zu entwickeln. Das war sicherlich die größte Überraschung. Defensiv standen sie lange Zeit ebenso sicher. Sie haben es gerade geschafft, Florian Wirtz aus dem Spiel rauszunehmen. Malatini hat ihr ein starkes Spiel gemacht, hat ihn fast schon in Manndeckung genommen. Die Führung der Leverkusener zur Pause war absolut schmeichelhaft. Blöd für Werder, dass sich Leverkusen nach der Pause diese Führung nach und nach verdient hat. Wirtz hat nun mit Terrier die Seiten getauscht. Das hat Werder nicht geschmeckt. Terrier hat auf links die Seite gehalten, hat auch so ein bisschen weiser in die Defensive gezwungen. Grimaldo konnte als Linksverteidiger häufiger ins Zentrum ziehen, da hatte jetzt Leverkusen eine Überzahl. Leverkusen hat dann auch bis zum 2-1, finde ich, das bessere Spiel gemacht, hat auch jetzt plötzlich 70% Ballbesitz gehabt. Dann hat Werner aber nochmal einen ausgepackt und hat wirklich alles nach vorne geworfen, mit so einer Art 3-1-3-3, mit Köhn, der im Mittelfeld rumgeturnt hat, mit Schmied und Duxch als Doppelsechs. Das hat dann dafür gesorgt, dass Werder dieses 2-2 noch erzielt hat. Zum Schluss ist Köhn dann wieder auf die Linksverteidigerposition gegangen. Werder hat das 2-2 mit einer Doppel-6 aus Schmied und Duxch gehalten. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und es sieht man auch nicht alle Tage, dass Werder Bremen gegen den amtierenden deutschen Meister ein derart souveränes Ballbesitzspiel aufzieht. Da kann man nur den Hut vorziehen. Gut gemacht.
Wow, danke Tobi, top wie immer. 3-1-3-3 und Schmied und Duxch mit Doppel-6. Das sind viele Zahlen. Daniel, was macht diese Doppel-6 so besonders? Da würde ich gerne nochmal explizit mit dir draufschauen.
Zunächst mal muss ich erstmal gestehen, nachdem ich mir Tobis Analyse durchgelesen, er liefert das für deichstube.de ja auch immer nochmal ausführlicher in Textform ab und eben auch den Beitrag hier für den Podcast angehört habe, habe ich mir die Spielzusammenfassung bzw. das Real-Life-Spiel eben nochmal aufgerufen, weil ehrlicherweise in der Schlussphase, ich saß an der Einzelkritik, die Leute vor mir standen alle, ich habe da keine Doppel-6 Schmied-Duxch mehr sehen können. Nicht, weil es die nicht gab, sondern einfach, weil ich zwischen Schreiben und immer mal wieder aufrichten, um nicht zu verpassen, auf andere Dinge achten musste. Ich habe es mir, wie gesagt, nochmal angeguckt und ja, der Mann hat wie immer recht, tatsächlich Schmied und Duxch in bis dato sehr, sehr ungewöhnlicher Rolle als Doppel-6, was in meinen Augen schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet war, dass der Trainer, dass Ole Werner in der Schlussphase in Keke Top und Oliver Berg zwei ja sehr körperlich präsente Stürmer ganz vorne reingestellt hat. Schmied ja ohnehin tiefer agierend und dann eben auch ein zurückgezogener Duxch, der vielleicht auch nicht mehr ganz die Power hatte in den letzten Minuten, da einfach mit ihrem Spielwitz, mit ihrer Kreativität und auch mit ihren guten Bällen für Gefahr sorgen sollten. Das ist so meine Idee, die dahinter stecken könnte, die Ole Werner damit verfolgt hat. Am Ende ist das aufgegangen, Schmied ja auch dann am Tor nicht nur beteiligt, sondern sogar der Torschütze. Also ein taktischer Kniff, der Leverkusen vielleicht auch überrascht hat am Ende und belohnt wurde.
Könnte das dann jetzt auch ein Erfolgsmodell für zukünftige Spiele sein, wenn das jetzt so gut aufgegangen ist? Oder war das tatsächlich nur in dieser Konstellation gegen Bayer Leverkusen der Fall, dass es gut funktioniert?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass es am Gegner lag, sondern einfach an der Spielsituation. Nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, mit einem Tor in Rückstand. Man will nach vorne nochmal was probieren, bringt frische Kräfte in den Sturm. Kann es dann ja auch nicht, ich sag mal, 4-5 Leute in die vorderste Reihe stellen. Und dann ja, ziehst du halt Marvin Duxch zurück. Der ist sehr spielintelligent, der kann dann auch als offensiv ausgerichteter Sechser für 5, 6, 7 Minuten in der Schlussphase gut agieren und Romano Schmied genauso. Das wird aber sehr, sehr sicher kein Modell sein, das wir in den kommenden Spielen über einen längeren Zeitraum sehen. Dafür sind die beiden auf ihren angestammten Positionen viel zu wertvoll. Aber um wirklich situativ da mal Veränderungen für ein paar Minuten in der Schlussphase herbeiführen zu können, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das nochmal wiedersehen. Sicherlich aber jetzt nicht als neues, festes Modell.
Mhm. Also mir ist es tatsächlich auch nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Den anderen Fans, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Und dir sei sowieso verziehen, ich muss eine Lanze für dich brechen, du hast ja auch da in Kaffee gebadet gerade, weißt du? Du hattest ja da
das
wirklich
auch
andere
dazu.
Prioritäten
das
in deinem
kam
Leben.
Das auch noch dazu.
So, dann lass doch mal auf die beiden Torjäger von gestern schauen. Also zuerst Romano Schmid, den schon vielfach zitierten, den Mann, der die besten O-Töne bei der Deichstube gibt oder mit die besten O-Töne. Für mich war der ja gestern Man of the Match und ihr seht das ähnlich. Hauke schreibt, Schmid erneut der beste Mann in meinen Augen. Was für ein geiler Typ und wie er inzwischen seinen Körper einsetzen und Bälle behaupten kann. Wahnsinn. Wenn ich das Haar in der Suppe suche, denke ich schon an die nächste Saison. Schmid wird wohl kaum zu halten sein. Liebe Grüße Hauke, der den Punkt feiert wie einen Sieg. Ja, also bevor wir über das Haar sprechen, lass mal auf seine Performance schauen. Ich muss sagen, ich war auch sehr beeindruckt. Insbesondere, du hast da diese Leverkusen-Kanten, die gefühlt alle 2,50 Meter groß und breit sind. Und dann wuselt da Schmid zwischendurch mit einer unfassbaren Power und Präsenz. Von Ole Werner hat er gestern ja auch ein dickes Lob bekommen, ne? Also ging es dir auch so oder bin ich jetzt irgendwie zu sehr Fangirl und gucke zu sehr durch die Schmid-Brille?
Ja, ich sag mal, die Gefahr ist natürlich immer groß, wenn so jemand dann durch eine starke Aktion, durch ein wirkliches Traumtor, ja, den Deckel auf so ein Spiel macht und dann zum gefeierten Helden wird. In dem Fall gehe ich das Schmidlob insgesamt über 90 Minuten aber voll mit. Der hat ein Top-Spiel gemacht und ist ohnehin ja nicht erst seit gestern Werders kreativer Feingeist, hätte ich fast gesagt, im Mittelfeld. Also der technisch stärkste Spieler neben Mitchell Weiser vielleicht noch im Kader, der da einfach die größte Kreativität ins Angriffsspiel bringt. Und in meinen Augen ganz entscheidend, wenn wir über die aktuelle Form von Romano Schmid sprechen, ist, dass der in den letzten Monaten, innerhalb der letzten, ja, des letzten Jahres, anderthalb Jahre vielleicht, körperlich enorm zugelegt hat. Also der ist ja rein von der Statur her, erinnert er immer mehr an Xherdan Shaqiri, muss man ja wirklich sagen. Wird so eine Art Kraftwürfel. Hätte ich fast gesagt. Also das ist schon beeindruckend und das führt eben dazu, dass er sich inzwischen auch gegen körperlich eigentlich stärkere Spieler echt gut behaupten kann. Technisch gut war der schon immer, seit er in Bremen ist. Das ist einfach seine Riesenstärke. Das Problem in der Vergangenheit war nur, dass der Gegner ihn relativ einfach nehmen konnte, wenn er wuchtig agiert hat. Das geht inzwischen nicht mehr mit Romano Schmid. Da prallen selbst deutlich größere Spieler inzwischen von ab. Und dieses Gesamtpaket macht aus ihm einfach einen enorm wertvollen Spieler. Ole Werner hat ihn gestern nochmal Unterschiedsspieler genannt. Und ja, um auf dieses erwähnte Haar in der Suppe vielleicht nochmal einzugehen. Klar ist die
Gefahr da. Ich
möchte
auch nicht so weit denken. Aber
wenn der ein Mega-Jahr spielt in der österreichischen Nationalmannschaft, etabliert er sich auch mehr und mehr, dann ist das natürlich ein Kandidat, wo die Gefahr gegeben ist, dass der im nächsten Jahr dann vielleicht anderswo seine Zukunft sieht. Aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Wir haben jetzt Oktober, die Saison ist gerade erst losgegangen. Sollen sich erstmal alle freuen, dass Romano Schmid da ist, dass er so spielt, wie er spielt, weil dann wird der Werder noch sehr, sehr viel Freude machen.
Also Hauke, mach dir nicht zu große Sorgen. Wir können die Zukunft jetzt sowieso nicht ändern. Also konzentrieren wir uns und erfreuen wir uns am Augenblick. Das Powerhouse von Werder Bremen wird uns auf jeden Fall diese Saison erhalten bleiben. Also im Winter wird er ja wohl gefälligst nicht gehen. Auf solche Ideen kommt er doch nicht.
Nein.
Also gerade dann, wenn irgendwie der Zusammenhalt auch so groß ist, oder?
Nein, das würde Werder auch nicht machen. Also da muss schon irgendwie ganz wilde Dinge passieren. Da zeichnet sich überhaupt nichts ab. So, glaube ich, kann man da einigermaßen beruhigt sein. Und ja, der wird also diese Saison, bin ich mir sehr sicher, im Werder-Trikot beenden. Und im nächsten Sommer muss man dann gucken, was passiert. Vielleicht haben die Werder-Fans ja auch Glück und er verspricht seinem Sohn, dass er in Bremen bleibt. Denn seit gestern wissen wir Versprechen an seinen jetzt 3-jährigen Sohn. Der hatte nämlich gestern Geburtstag. Hält Romano Schmid immer ein. Vor dem Spiel hat er dem versprochen, ich mache heute ein Tor hundertprozentig. Und ja, als toller Papa hat er natürlich abgeliefert.
Ja, und da lehnt sie dich natürlich auch weit aus dem Fenster, ne? Als Papa. Ich meine, im Sinne von, du willst ja die Versprechen immer halten, die du deinen Kindern gibst. Du bist ein klares und starkes Vorbild. Und in Sachen Fußball finde ich das schon recht mutig. Also wenn ich jetzt meinen Kindern verspreche, morgen dürft ihr vielleicht 20 Minuten Fernsehen, dann kann ich das auf jeden Fall verlässlicher einlösen als ein Tor gegen Leverkusen.
Ja, so macht jeder das, was er kann. Ja. Nee, schon, wobei ich auch glaube, so ein Dreijähriger, der wäre ihm da jetzt wahrscheinlich nicht aufs Dach gestiegen, wenn der Ball nicht reingeht. Nicht. Aber schöne Geschichte auf jeden Fall und auch cool, dass er das hinterher irgendwie mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Sagt ja auch irgendwie was aus. Großer Familienmensch, Romano Schmid, der auch auf die Frage, Mensch, und heute Abend geht er noch auf den Freimarkt, wird gefeiert, sagte so, ja, ich gehe jetzt noch feiern, aber mit der Familie, weil mein Sohn ist heute 3 geworden. Vielleicht ist er noch wach, wenn ich nach Hause komme. Und ja, sowas ist natürlich total nett und sympathisch.
Ach Mann, voll süß. Ich frage mich allerdings, also selbst wenn du der Sohn von Romano Schmid bist, was hast du für eine Aufmerksamkeitsspanne als Dreijähriger, wenn Werder spielt? Wie lange guckt der wohl zu? So, wir wollen uns da jetzt auch gar nicht so lange noch mit aufhalten mit diesen Familienthemen, denn wir haben doch noch so viel zu besprechen. Wir müssen reden über den zweiten Performer auf dem Feld und das war auch gleichzeitig Bremens gefährlichster Mann. Marvin Duksch, Florian aus Dreieich in Südhessen, erzählt uns Folgendes. Die Meinung zu Marvin Duksch ist bei uns in der Familie tief gespalten. Aber ich muss ihn jetzt wirklich loben und zwar nicht nur für seine starken Leistungen, sondern vor allem für seine Ausstrahlung auf dem Spielfeld. Beim 4:3 in Hoffenheim war ich im Stadion und konnte beobachten, wie er immer wieder seine Mitspieler motiviert hat, anstatt zu meckern und mit Gesten auch die Fans ins Spiel geholt hat. Genau dasselbe war heute wieder zu sehen. Mit dieser Haltung kann er ein echter Führungsspieler sein. Selbst vergebene Chancen verzeiht man ihm viel leichter, weil er alles gibt und voll hinter der Mannschaft steht. Und Sascha aus Siegen findet, Duksch mit dem Kopf ist wie ein Sechser im Lotto. Glückwunsch an die Teamleistung, er hätte 3 Punkte verdient gehabt. Also Duksch mit ein paar neuen Seiten, Kopfballtor, gute Haltung auf dem Platz. Er hat ja gestern insgesamt viel gearbeitet, hatte viele Abschlüsse. Allerdings hat ihm eben auch bis zur 74. Spielminute das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Da fiel dann das 1:1. War das jetzt gestern eine gute Leistung von ihm oder machst du in deiner Bewertung Abstriche, weil er eben auch ein bisschen was hat liegen lassen?
Nee, das war eine gute Leistung. Ich glaube, da kann man so ganz einfach den Punkt hintersetzen, weil das Wichtige bei Marvin Duksch ist ja eigentlich schon immer gewesen, dass er überhaupt Abschlüsse hat. Weil du weißt bei ihm einfach, wenn er im Spiel die ersten 3-4 Dinger nicht macht, der bleibt dann dran, wenn er einmal im Spiel drin ist. Also problematische Spiele von Marvin Duksch sind in meinen Augen eher die, wo er diese Abschlussszenen gar nicht bekommt und dann irgendwann ja so ein bisschen rausdriftet aus dieser Partie. Und gestern gegen Leverkusen nach wenigen Sekunden hat er ja Radetzky schon das erste Mal abtauchen lassen. Und dann hat sich im Laufe des Spiels ja so eine Art Privatduell zwischen den beiden entwickelt, bei dem es lange danach aussah, als wenn der Leverkusener Keeper da als Sieger hervorgeht. Aber Duksch ist dran geblieben, macht diesen Kopfball total überlegt ins lange Eck, also wirklich ein schönes Tor. Und in der Form, wie er ja sie schon in Wolfsburg auch gezeigt hat, ist er absoluter Führungsspieler bei Werder und bei Ole Werner ja ohnehin gesetzt. Der Trainer betont, dass er immer wieder Leute, selbst wenn der nicht trifft, was der für uns für Räume schafft und so weiter, haben wir hier auch schon mal besprochen. Also ganz, ganz zentraler Mann. Und vielleicht noch kurz zur Körpersprache, das finde ich nämlich sehr interessant. Das hat Marvin Duksch ja selber schon eingeräumt und gesagt, mir ist das klar, ich bin aber super ehrgeizig und mich nerven manche Sachen und aus der Situation heraus, ich wirke vielleicht nicht immer so positiv, aber der hängt sich stets voll rein. So, und ich glaube, er wird immer eine Figur bleiben, die polarisiert. Also so der uneingeschränkte Fanliebling wird Marvin Duksch in Bremen nicht. Das weiß er, glaube ich, auch selbst. Aber wenn er so Spiele macht wie gestern, singen auch die Fans während des TV-Interviews gestern in seinem Rücken. Marvin Duksch, Fußballgott, als er darauf angesprochen wurde, sagte er nur, ja, ist doch schön, wenn die auch mal gute Laune haben. Und ich glaube, auf dieser Ebene wird sich dieses Verhältnis Fans-Marvin Duksch einfach weiter bewegen.
Ja, du sagst gerade, er polarisiert und das heißt, er bietet einfach auch Gesprächsstoff. Das merke ich immer wieder nach dem Spiel. Alle reden über Duksch, weil sie es müssen und weil sie es können. Aber ich finde auch, man darf ihm mal eine Pause gönnen. Das tun wir jetzt hiermit, denn wir wollen auf Felix Agu schauen. Der schnellste Mann gestern auf dem Platz. Kai nochmal über ihn. Ich habe so stark mit Felix gelitten, dass ausgerechnet er jetzt das Eigentor macht, wo er in dieser Saison einer der Leistungsträger ist. Wirklich bitter. Ja, kann ich so unterschreiben. Das gönnt man ja wirklich keinem. Wir haben ja im Stadion beide so schnell gar nicht recht nachvollziehen können, was da eigentlich genau passiert ist. Aber du hast dir die Szene dann sicher nochmal angeschaut.
Genau.
Was war es denn, Daniel? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, es ist unglücklich, dass der Ball da hinkommt, wo er hinkommt, weil die Flanke noch abgefälscht wird. Und dann siehst du als derjenige, der das Eigentor macht, natürlich maximal blöd aus, wie eigentlich immer bei einem Eigentor. Dass das keine Absicht ist, ist klar. Dass das kein riesengroßer Schnitzer ist, ist auch klar. Wenn man sich die Szene am Fernseher nochmal anguckt, wie gesagt, das habe ich inzwischen mehrfach getan, ja, werde ich das Gefühl nicht so ganz los, Mensch, kann der den nicht irgendwo anders hinschießen? Aber daraus jetzt wirklich einen ernsten Vorwurf zu konstruieren, vielleicht auch schwierig. Das hat auf jeden Fall eine ansonsten gute Leistung von Felix Agu, ja, dann doch merklich getrübt. Der hat auf der linken Außenbahn gerade gegen Frimpong auch defensiv bis dato einfach ein gutes Spiel gemacht, weil er eben auch den Leverkusener durch sein eigenes Tempo gar nicht so sehr hat zur Entfaltung kommen lassen. Mutig war im Spiel nach vorn und das sagt ja im Grunde schon alles aus, dass der einfach spielt, der Agu auf der linken Außenbahn, obwohl mit Derek Köhn ja wirklich ein Name und ein sehr verheißungsvoller Neuzugang aus Istanbul noch gekommen ist. Der muss sich erstmal hinten anstellen und an diesem Felix Agu vorbeikommen und ja, super toll, was der für einen Weg gerade hinlegt.
Das klingt jetzt alles ein bisschen besser als deine Note, mit der Bernd aus Rheinhessen hadert, im Fall Agu und auch bei der Bewertung von Marco Grülls Leistung. Hören wir mal rein.
Nachdem ich mir das Spiel jetzt nochmal angeguckt habe und auch Zusammenfassungen geguckt habe, frage ich mich immer noch, wieso ein Felix Agu und ein Marco Grühl mit 4,5 bewertet wurden. So schlecht, wie ihr sie gesehen habt, habe ich die im ganzen Spiel nicht gesehen. Marco ist sehr viel gelaufen, hat sehr viel gearbeitet, hat einige Bälle festgemacht und war immer anspielbereit, ist viele Meter gelaufen. Und Felix Agu, ja, dass er das Eigentor macht. Er war stark bedrängt und das war ein Ping-Pong-Ball. Wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, also da kann man nicht viel anderes machen. Also ich finde die 4,5 für beide Spieler etwas zu schlecht bewertet.
Ja, Daniel, wie sehr hatte das Eigentor denn Einfluss auf deine Note? Die Frage kommt ja immer wieder. Ihr Lieben wollt nämlich wissen, wie die Noten der Deichstube entstehen. Ich kann das nachvollziehen. Wir haben ja gestern auch nochmal gesprochen, wir zwei. Und ich habe das gesehen. Du machst dir da dann so Felder. Und ich kann nur sagen, der Kollege Koteus nimmt das sehr, 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 sehr ernst mit den Noten. Aber nimm uns mal mit rein. Nochmal der Effekt des Eigentors auf die Schluss- und finale Note.
Ja, mache ich gerne. Ich kann, weil du das gerade sagst, so die Entstehung, vielleicht mal kurz sagen, wie das tatsächlich zustande kommt. Also unsere Idee als Deichstube ist es, diese Noten so schnell es geht nach dem Spiel anzubieten. So, was eben bedeutet, wir schreiben die während des Spiels immer derjenige, der im Stadion sitzt, also live während des Spiels. Das macht jeder Kollege ein bisschen anders. Ich mache es so, dass ich mir die erste Halbzeit angucke, logischerweise, klar, und mir Notizen mache zu jedem einzelnen Spieler, was fällt mir positiv auf, was fällt mir negativ auf, und dann in der Halbzeit anfange, so das Grundgerüst aufzuschreiben. Und während der zweiten Halbzeit wird das dann fortlaufend ergänzt, umgestellt, wie auch immer. So, und ab der, ja, ich sag mal 75., 80. Minute fange ich dann an, wirklich Noten zu vergeben, die dann je nach Spielverlauf vielleicht auch nochmal angepasst werden. Und bei Felix Agu war es gestern so, ja, dass er dieses Eigentor, ich will es nicht nur daran festmachen, aber wie gesagt, ich finde, er sieht da unglücklich aus. So ganz frei sprechen möchte ich ihn da nicht. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Und er hängt auch beim ersten Gegentor nicht entscheidend, aber auch mit drin, weil es über seine Seite fällt und er da mit einem Doppelpass aus dem Spiel genommen wird. Ja, mit einem Tag drüber schlafen, wie wir das hier schon öfter hatten, kann man garantiert drüber sprechen, ob das nicht auch ein bisschen besser hätte ausfallen können. Nochmal, wir machen es eben während des Spiels. Das ist bei uns auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir wollen diese Noten so schnell es geht raushaben, um einfach auch den Fans, den Lesern, den Leuten, die das Spiel interessiert, eine Diskussionsgrundlage zu bieten. Wenn man jetzt da rangehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt Noten geben, die komplett hieb- und stichfest sind und die aus der Objektivität heraus entstanden sind, dann müsste man sagen, pass auf, ich gucke mir das Spiel an. Ich warte, bis danach alle Daten vorliegen. Ich werte das alles aus und lasse alles mit einfließen. Dann hast du diese Noten aber im Zweifel erst eine Stunde oder zwei nach Abpfiff. Das möchten wir nicht. Und deswegen sind die immer in gewisser Form natürlich mit dem Anspruch maximaler Objektivität, aber immer subjektiv geprägt. Und dass man darüber dann diskutieren und streiten kann, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Das ist ja auch schön, weil das auch für uns manchmal Rückmeldungen und Feedback gibt, wo wir dann wieder viel draus mitnehmen können. Und in dem Fall ist das gestern so zustande gekommen. Bei Marco Grüll allerdings, ja, den habe ich tatsächlich zwar engagiert und mit vielen Wegen gesehen, ich fand aber seinen Output für die Offensive einfach nicht ausreichend für eine bessere Note. Weil er am Ende dann doch als Stürmer auf dem Platz steht und das, was er so an Gefahr in Richtung gegnerisches Tor auf den Platz gebracht hat, dass er darum bemüht war, ja, ist das eine, aber er ist mir dann doch zu oft im 1 gegen 1 hängen geblieben und hat da zu wenig Output gehabt und deswegen bei ihm dann diese Note.
Bei ihm warten wir ja auch noch so ein bisschen auf die Entwicklungskurve, die steil nach oben geht. Auch das Thema hatten wir im letzten Nachspieldeich, weil es auch ein Tempothema bei ihm ist, sagt er selbst. Ne? Österreichische Liga ist anders als die Bundesliga. Aber auch den haben wir natürlich weiterhin im Blick. Und ich hoffe, dass damit deine Frage, lieber Bernd, beantwortet ist und euch auch nochmal klar wird, es wurde jetzt gerade transparent gemacht, wie die Noten entstehen. Und das ist eben dann auch nochmal ein Stück weit der Stempel der Deichstube, ne? Weil wir eben nicht die anderen Statistiken mitten einfließen lassen, bewusst nicht. So, Justin Ginma ist der Mann, der in der 68. Minute kam, wurde eingewechselt für Leonardo Bittencourt. Seit dem Spiel in Mainz am 15. September hat er nicht mehr gespielt, war verletzt. Wie konnte er denn gestern die Offensive beleben und dem Spiel neue Impulse geben?
Naja, er bereitet das Tor vor von Romano Schmid, legt ihm den Ball wohltemperiert auf. Das hat Schmid hinterher auch nochmal hervorgehoben, sich sogar bedankt und gesagt, der weiß genau, wie ich den Ball brauche. Da hatte ich Zeit für zwei gute Kontakte und konnte dann gut abschließen. Ja, und das ist natürlich super für Werder, dass der wieder da ist. Er hat sich am dritten Spieltag in Mainz verletzt, hat dann lange gefehlt. Und der ist natürlich für die vorderste Reihe ja eine Komponente, die du so in der Form nicht im Kader hast, mit seiner Geschwindigkeit, ja, mit seiner trickreichen Spielweise. Das ist wichtig, dass er wieder da ist. Und gestern hat er es direkt gezeigt, weil er einen Assist sammelt. Ja, den werden wir in den nächsten Wochen garantiert wieder regelmäßig auf dem Platz sehen.
Ja, der Dribbelkünstler, ne? Schöne Aktion gestern von ihm. Und dann hat er ja noch fast das 3:2 auf dem Schlappen gehabt. War das eigentlich für dich ein klares Abseits?
Ich meine, im Stadion bin ich davon ausgegangen, dass es kein Abseits ist. Aber wir haben natürlich auch nicht den astreinen Superblick. Gerade wenn das so ein bisschen seitlich versetzt, dann passiert die Szene da auf der Pressetribüne. Das ist ja so mittig, also relativ in der Flucht von der Mittellinie. Aber wenn man sich es im Fernsehen anguckt, das ist schon okay. Also das ist Abseits. Was mich immer stört, ist nur, das ist aber auch so ein leidiges Thema, dass das Spiel dann noch so lange weiterläuft. Der geht dann noch aufs Tor zu, das Stadion geht aus dem Sattel. Alle denken, jetzt fällt die Entscheidung. Dass er den dann nicht gut abschließt, spielt am Ende ja gar keine Rolle mehr, weil dann plötzlich die Fahne hochgeht. Ich weiß, dass das eine bewusste Entscheidung ist, einfach von den Schiedsrichtern, dass man sagt, so, okay, lass es erstmal laufen im Zweifel und dann kann man immer noch entscheiden, wenn wir uns sicher sind. Ich finde es aber schwierig, weil im Zweifel prallt der mit Radetzky zusammen und verletzt sich noch oder irgendwas kommt noch zustande, was gar nicht mehr hätte sein müssen, weil ohnehin abgepfiffen wird. Das ist das, was mich an solchen Momenten dann immer stört. Ja, aber ich glaube, eine große Abseitsdiskussion, Abseits ja, nein, müssen wir bei der Szene nicht führen.
Okay, dann machen wir weiter mit Lob. Eins davon möchte ich noch Richtung Michael Zetterer schicken, denn der hat Werder ja insbesondere Anfang der zweiten Halbzeit mit drei Aktionen wirklich im Spiel gehalten, muss man sagen. Ja. Also auch eine schöne Leistung von ihm gestern. Was hat er für eine Note von dir bekommen?
Boah, da muss ich eine 2, glaube ich, tatsächlich, hat er bekommen. Ja, absolut grundsolide Leistung, tolles Spiel, hat in der zweiten Halbzeit viele gute Paraden gezeigt. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen undankbar für ihn, weil eigentlich gar nichts zu tun und plötzlich trifft Boniface. Das war ja ein grundsolider Auftritt von einem guten Bundesliga-Torhüter, der er inzwischen ist. Da haben wir gestern mit ihm auch noch drüber sprechen können. Wenn man sich erinnert, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass er für Pavlenka ans Tor gerückt ist. Ja, und 12 Monate nach diesem Moment wird er plötzlich sogar mit dem DFB in Verbindung gebracht. Das ist eine verrückte Entwicklung und das fand ich gestern sehr sympathisch. Er sagte, dass er sich selber bewusst immer wieder dazu ermahnen muss, das einfach alles auch ganz bewusst ja, wahrzunehmen und aufzusaugen. Auch solche Abende wie gegen Leverkusen. Und sehr, sehr ja, guter Typ, der Zetterer, ist ihm total zu gönnen. Und ich bin gespannt, wo der Weg hinführt, weil ja, wenn der weiter so hält, dann ja, wird vielleicht tatsächlich aus diesem DFB-Thema irgendwann mal ein noch ernsteres. Denn im Werder-Tor, Ole Werner betont das ja auch immer, nicht nur als reiner Bällehalter, nenne ich es mal, wichtig, sondern auch mit dem Ball am Fuß. Also wie der das Spiel eröffnet und einfach auch als eine Art Libero immer wieder ins Aufbauspiel mit eingebunden werden kann. Das ist ganz, ganz prägend für die Art Fußball, die Werder spielt.
Ja, Zetti, das ist übrigens krass, Daniel, dass das ein Jahr schon her ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die Zeit rast. So, es kamen von euch auch noch ein paar Liebeszeilen für Ole Werner. Matthias aus dem Feriengebiet Südliches Ostfriesland, wie er es selbst benennt, schreibt, so. Das das beste Heimspiel in dieser Saison. Ein völlig verdienter Punkt. In der Mannschaft gab es keinen einzigen Ausfall. Schön auch, dass Ole Werner endlich das Personal hat, um Druck einzuwechseln. Berkules scheint auch wieder eine Option zu sein. Den Platz in meinem Werder-Geschichtsbuch hat er sowieso. Noch ein paar Worte zum Trainer. Er hat einige Spieler wirklich besser gemacht. Friedel, das sage ich als sein ehemaliger Chefkritiker. Agu heute im Pech, Fummelhobbit Weiser Jung. Und auch Klaus aus Hamburg ist Fanboy. Er schreibt, tolles Spiel. Wenn ich Ole Werners Pressekonferenzen so höre, habe ich den Eindruck, dass er viel lockerer und zugewandter geworden ist. Ein weiteres Beispiel dafür, dass unser Trainer lernt und nicht stehen bleibt. So entwickelt er das Team auch immer weiter. Gut, dass wir so einen guten Trainer haben. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt mit Ole, dass er Jud Drupp ist, ne, in den letzten Wochen. Gibt es da eigentlich einen speziellen Grund?
Nee, wir haben ihn das ja sogar mal gefragt, ob das eine bewusste Entscheidung ist, beziehungsweise vorher eine bewusste Entscheidung war, das alles sehr, sehr nüchtern und unterkühlt abzuhandeln, woraufhin er gesagt hat, nee, eigentlich nicht. Ich finde das gut, dass er das macht. Erstens, weil es für uns natürlich irgendwie angenehmer ist, was so die reinen Gesprächsverläufe angeht. Aber ich finde auch, dass er damit ja als Typ punktet, weil er einfach sympathisch ist, weil er einen guten Humor hat, Dinge gut erklären kann und ja davon einfach profitiert, dass jetzt auch mehr und mehr auf Pressekonferenzen zu zeigen. Und ich glaube, das kann man durchaus unter... Auch der Trainer entwickelt sich weiter verbuchen. Mhm. Und ja, wenn man sich das anguckt, auch wir haben ihn schon kritisiert für Dinge, das gehört auch dazu, das muss auch sein. Aber wenn man sich das Gesamtpaket Ole Werner beim SV Werder Bremen anguckt, ja, der hat die Mannschaft in die erste Liga geführt und da in der ersten Saison drin gehalten, wäre in seinem zweiten Jahr fast Richtung Europapokal gesprungen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich nicht irgendwas unterschlage. Ist aber auch egal, denn Stand jetzt hat er das Team wirklich im, ja, ich sag mal, im unteren Bereich des oberen Tabellendrittels stabilisiert. Und das macht alles wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und ist auf jeden Fall handfeste Arbeit, die er da abliefert.
Ja, er beweist Händchen. Wer trainiert eigentlich den Trainer? Wenn wir über seine Weiterentwicklung sprechen, müssen wir natürlich auch mal drauf schauen, wie das Ganze gestärkt wird.
Ich gehe stark davon aus, dass er ein Umfeld hat, mit dem er sich berät, privater Natur, aber sicherlich auch fachlich, was so Auftritte in der Öffentlichkeit angeht. Da wird er sich mit der Werder Medienabteilung kurz schließen, ob die ihm jetzt sagen, pass auf, mach doch mal einen Witz mehr auf der Pressekonferenz, das glaube ich nicht. Das entscheidet er für sich schon selbst, aber da wird er natürlich entsprechend gebrieft. Ich glaube aber tatsächlich, dass er sehr, sehr viel auch da für sich selber ausmacht und festlegt, weil er ein sehr, sehr straighter, klarer Typ ist, der weiß, in welche Richtung er vorankommen will und der eben auch die Fähigkeit besitzt und die brauchst du vermutlich auch in diesem schnelllebigen Geschäft, den Blick immer nur auf die nächste Aufgabe scharf zu stellen. Er sagte gestern auch, angesprochen auf das Klassiker-Thema, Mensch, Ole, tabellarisch, was geht denn jetzt eigentlich bei euch? Ihr wirkt gerade so gefestigt. Ja, es geht Paderborn. So, wir haben kurzfristige Ziele und das nächste ist Mittwochabend DFB-Pokal Paderborn. Und damit hangelt er sich und seine Mannschaft durch die Saison. Und ich glaube, da ist er gut dran beraten. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wo das mit Ole Werner noch hinführen kann. Aktuell darf man den Blick in Bremen wirklich deutlich eher nach oben richten als bang nach unten. Mhm.
Aber am Ende können wir eben festhalten, es ist nicht nur die Leistung eines Einzelnen, sondern auch hier sprechen wir natürlich über Teamleistung, weil es ist ein Trainerstab, gehören mehrere Leute dazu, es gibt natürlich einen regen Austausch und von daher ist es nicht die Expertise eines Einzelnen nur. Da machen wir jetzt mal ein Schleifchen drum, denn du hast es gerade gesagt, Mittwoch geht's schon weiter, wir haben gar keine Zeit. Zweite Pokalrunde steht an in Paderborn, was geht da?
Ja, es wird schwer. Werder in Paderborn. Wenn ich daran denke, denke ich zuallererst an dieses verrückte Spiel während der Aufstiegssaison. Ich glaube, am Ende jetzt müsste ich lügen, was war das? 4-3, 5-4. Ömer Toprak auf jeden Fall per Oberschenkel zum Siegtreffer. Da war ich damals im Stadion, also es war verrückt. Da kamen wir mit dem Aufschreiben gar nicht hinterher. So viele Highlights und Tore und zurückgenommene Tore gab es da. Verrückt auch, dass das ja die Schablone weiterhin der Pokalsaison von vor zwei Jahren ist. Erste Runde Cottbus hatten wir jetzt auch. Jetzt geht's nach Paderborn. Damals war Schluss in Paderborn, weswegen Marco Friedl gestern auch schon sagte, ja, da haben wir noch eine Rechnung offen. Ich glaube, dass Werder absolut in der Lage dazu ist, die zu begleichen. Auswärts sitzt der Anzug eh. Also da braucht man sich in dieser Saison bisher keine Sorgen machen. Und bei einem Zweitligisten bist du automatisch der Favorit. Gelingt es auch nur annähernd an den Auftritt von Wolfsburg und jetzt zuletzt auch gegen Leverkusen anzuknüpfen, dann sollten sie da dann sollten sie da ohne allzu viele Schwierigkeiten auch weiterkommen.
Obwohl der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ja.
Ist das so? Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal.
Ich habe das auch. Also ich musste lange danach suchen nach diesem Zitat, ja. Habe es aber letztendlich nach 3 Stunden Suche dann doch nochmal ausfindig gemacht. Ja, gut, aber jetzt mal ernsthaft. Also Werder, ne, hat ja wie alle Mannschaften, also klar gehst du als Favorit rein, also rein rechnerisch, von den Zahlen her, von der Leistung der letzten Spiele. Am Ende des Tages kann das Ding richtig um die Ohren fliegen. Du bist aber zuversichtlich, diese Zuversicht nehmen wir auch mit.
Ja, gibt halt, also du hast natürlich recht, kann im Pokal kann immer alles um die Ohren fliegen, aber es gibt nach den letzten Auftritten jetzt keine, handfesten Indizien, die dafür sprechen, da droht Stolpergefahr. Vielleicht ist genau das die Gefahr, wach sein, nichts unterschätzen, ja. Aber auch den Eindruck macht das Team nicht, sodass ich da sehr optimistisch auf dieses Spiel gucke und dann hoffe, dass sie danach sagen, jetzt mit weiter Optimismus Richtung Gladbach, wo es dann ja genau. Am Sonntag in der Bundesliga weitergeht.
So nämlich, also das heißt, wir wollen es nicht verhexen und nehmen diese positiven Impulse, die du uns gerade mitgegeben hast, mit rein in das nächste Sonntagsspiel. Sonntags, das können wir ja, ne? Gladbach hat Freitag 1 Punkt in Mainz geholt. Noch ganz kurz, welche Mannschaft erwartet uns da denn jetzt und worauf muss sich Werder einstellen, wenn wir den Pokal jetzt einfach mal gedanklich hinter uns lassen und wirklich auf das nächste Bundesligaspiel schauen?
Ja, Sonntagabend, Bückelberg, der schon lange nicht mehr so heißt, aber das Stadion in Gladbach eben immer einen Hexenkessel. Ausverkauft wird sein, Flutlicht an, also leicht wird das da nie. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten, aber erwartet uns im schlimmsten Fall die mit Abstand nervigste Tormelodie der Bundesliga.
Dieses Stimmt, da hast du Döp, das Thema Döp, mit, Döp, das
erinnere ich. Ja, habe ich selber so ein kleines Trauma, weiß ich nicht. Hören wir ja vielleicht gar nicht Sonntag. Und wie Paderborn auch, ist ein Auswärtsspiel und auswärts liefert Werder bisher ab in dieser Saison. Gladbach hat auch seine Probleme, seine Schwierigkeiten, deutlich mehr noch als die Bremer bisher. Also das ist noch keine Saison aus einem Guss, die da läuft bei der Borussia und von daher ist es jetzt schwer, auf dieses Spiel zu gucken, weil man da natürlich dann auch irgendwie am Mittwochabend oder beziehungsweise Donnerstag dann die Paderborn-Eindrücke braucht, um zu wissen, Mensch, wie geht's jetzt voran? Ja. Aber ich glaube, auch das ist eine Aufgabe, die absolut lösbar ist für Werder, weil jetzt ohnehin ein ganzer Schwung an Spielen kommt gegen Mannschaften, die man eigentlich eher so im Bremer Regal einsortieren würde, weil die Heimspiele jetzt Bayern, Dortmund, Freiburg, jetzt Leverkusen, das sind ja nun nicht unbedingt alles Teams, mit denen Werder in der Tabelle ernsthaft um die Plätze streitet. Davon kommen jetzt einige und das wird ein spannender Herbst für die Bremer und die Chance, sich wirklich zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison in einer sehr angenehmen Region festzusetzen, die ist auf jeden Fall da.
Stand jetzt Tabellenplatz 9 mit 12 Punkten, das nehmen wir so, da sind wir auch stolz drauf, weil du hast es gerade gesagt, es waren nicht die leichtesten Gegner, die im Weserstadion zu Gast waren und die auswärts auf Werder getroffen sind. Also, dann hoffen wir mal, dass wir weiterziehen im Pokal und wenn euch was umtreibt, wenn ihr euch Mittwoch einmischen wollt, dann ist die 0160-98213 dreimal die 8 und die 4 eure Nummer, Stimmen und Meinungen immer gerne dorthin. Und wenn ihr das gut fandet, lasst uns liebe 5 Sterne Deluxe da, ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Ich bedanke mich bei dir, Daniel. Wann bist denn du das nächste Mal im Einsatz?
Das muss ich überlegen. In Gladbach tatsächlich sogar. Ja,
im Pokal.
Pokal nicht. Da habe ich tatsächlich mal frei. Muss auch mal sein. Und dann fahre ich aber nach Gladbach und gucke mir an, was da dann passiert.
Ich freue mich und hoffe, dass du deine Anti-Musik nicht hören musst. Das hoffen wir alle. Also, vielen Dank. Habt noch einen schönen Sonntag. Ihr sowieso, ihr Lieben, danke fürs Mitmachen und Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt.
Ciao. Ciao.